Wenn ich das alles habe und das alles kenne, dann kann ich mir über die Lösung Gedanken machen.
Sagt Susanne Stangl von der Audi Planung GmbH. Gemeinsam mit EFS Consulting Partnerin Liliana Simon ist sie heute zu Gast mit der Fragestellung, wie Enterprise Architecture Management, also EAM, zum Erfolg der Automobilindustrie beiträgt. Freut euch auf ein spannendes Gespräch und viele Learnings. Mein Name ist Irene Racher und ich hoste diesen heutigen Podcast. Herzlich willkommen, meine lieben Gästinnen. Susanne, hallo.
Hallo.
Hallo Liliana.
Hi, guten Morgen.
Schön, dass ihr da seid. Susanne, du als Teamleitung für Prozessdigitalisierung bei der Audi Planung GmbH erlebst die Enterprise Architecture Management Transformation nicht nur hautnah selbst, sondern du steuerst sie auch gerade mit. Erzählst uns ein bisschen über die Audi Planung GmbH und darüber, was gerade bei euch passiert.
Ja, sehr gerne. Die Audi Planung GmbH ist eine 100% Tochter der Audi AG. Wir wurden 2012 gegründet und mittlerweile haben wir 8 technische Fachbereiche, die Themen betreuen wie Karosseriebauplanung, Fertigungsplanung, Logistikplanung. Wir machen auch die Fahrzeuginbetriebnahme bei Bandanläufen, aber auch eben seit 2017 ist EAM in unserem Portfolio und wir haben uns da wirklich mittlerweile zu einem sehr kompetenten Ansprechpartner etabliert im Konzern und begleiten da Fachbereiche, wenn es darum geht, architekturbezogene Fragestellungen zu klären oder Architektursegmente zu visualisieren, um die Komplexität auch einfach mal sichtbar zu machen und auch um zu wissen, wo man eigentlich angreifen muss, um ein Problem zu lösen oder etwas voranzutreiben oder zu digitalisieren. Und wo wir auch noch unsere Kompetenz gefunden haben oder unser Talent ist, auch in der Kommunikation. Veränderung in Unternehmen ist ja nicht immer positiv wahrgenommen in verschiedenen Bereichen. Und da ist es super wichtig, dass man auch jeden Mitarbeitenden entsprechend abholt und mitnimmt und auch das Positive der Veränderung einfach nochmal zielgruppengerecht vermittelt. Und da haben wir Fuß gefasst und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, auf dieses neue Thema bei der APG.
Liliana, du als EAM-Expertin bei EFS Consulting hattest das Vergnügen, nicht nur die Audi Planung GmbH, also die APG, sondern auch andere Unternehmen bei der Umsetzung von EAM-Konzepten zu begleiten. Nachdem wir heute viel über Learnings sprechen, was war denn eines der größten Learnings, die du mitnimmst aus der Begleitung der APG?
Ja, es waren sicherlich sehr viele Learnings, aber ich schließe vielleicht darauf an, was die Susanne gesagt hat. Zum einen würde ich sagen, persönlich gesehen hat es mich total gefreut und es war wirklich super freudvoll zu sehen, wie die Organisation sich stetig weiterentwickelt. Wir begleiten die APG jetzt schon seit vielen Jahren und merken immer wieder, wie diese Transformation verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Bedarfe hat. Und auf der anderen Seite methodisch gesehen auch wie dieses Thema EAM, was teilweise ein bisschen so verstaubten Charakter hat, eigentlich modernes Leben eingehaucht worden ist. Das wäre auch wieder sehen, dass ganz viele junge, talentierte Mitarbeitende da auch Lust dran haben, an diesen Themen zu arbeiten. Und ich glaube, kulturell gesehen, vielleicht da als Learning, dass dieses Facilitatoren-Konzept, also über Multiplikatorinnen zu gehen, total wirksam ist und nachhaltig ist. Und wir auch sehen, dass Veränderungen, die wir gestartet haben vor vielen Jahren, einfach auch jetzt immer noch Bestand haben und auch über die Veränderungen in der Umwelt, im Außen und im Innen immer noch sehr nachhaltig einfach wirken können bei der APG.
Gemeinsam wart ihr gerade bei der EAM Connect Konferenz, auf der ihr eure Top 3 Learnings, wie EAM zum Erfolg der Automobilindustrie beiträgt, vorgetragen habt. Und über das wollen wir auch gleich ein bisschen näher sprechen. Am Anfang eures Vortrags habt ihr auch gleich die Frage gestellt, was das Publikum unter Digitalisierung und unter Enterprise Architecture Management versteht. Und damit gleich die erste Herausforderung rund um EAM definiert. Was versteht ihr denn drunter? Und was glaubt ihr, was man mit EAM erreichen kann?
Was wir da aufzeigen wollten mit diesen Fragestellungen, ist die unterschiedliche Wahrnehmung. Es hat ja jeder seine eigene Perspektive und damit auch Begriffsdefinition. Und wir haben dann auch so verschiedene Buzzwords aufgezeigt. Und ich glaube, da konnte sich auch tatsächlich jeder irgendwie wiederfinden in seinen Gedanken. Und genauso ist es in den Fachbereichen. Wenn man die Idee hat zu digitalisieren, dann hat jeder eine andere Vorstellung darunter. Und als Dienstleister da die Vorstellung dann exakt zu treffen, wird schwierig, wenn man nicht auch genau nachfragt. Und das wollten wir da einfach nochmal vermitteln, dass man sehr offen kommunizieren muss und seine Erwartungshaltung oder auch seine Vorstellung, wenn man etwas, ja, in ein Projekt packen möchte, dass man das sehr genau formulieren muss, damit das Ergebnis dann auch tatsächlich der Wunscherfüller ist oder den Zweck entsprechend erfüllt. Und ich glaube, das konnten wir auch ganz gut vermitteln. Das Feedback danach war dann auch entsprechend, dass auch in den anderen Unternehmen diese Herausforderung einfach da ist.
Vielleicht ergänzend dazu, ich glaube auch, was uns verbindet in unserem Verständnis zu Architekturmanagement oder Unternehmensarchitekturmanagement, ist immer, dass Susanna und ich beide auch immer Business und IT immer als Verbund sehen. Also Architekturmanagement ist ganz häufig in der IT angesiedelt und damit wird es halt viel verbunden mit Applikationsmanagement, mit Infrastruktur und Co. Aber was viele dann dabei irgendwie vergessen, ist, dass es immer darum geht, IT und Business zusammenzubringen. Und Business eben dann wie Prozessmodellierungen auch in sich beinhaltet, wo die Susanna ja eine große Expertin ist, aber auch so Themen wie Business Capabilities. Also es geht uns immer darum, beide Perspektiven zu sehen, Business und IT. Und das würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen als unsere gemeinsame Definition auf einer sehr hohen Ebene für ERM in die Runde werfen, wenn du damit mitgehen kannst.
Absolut. Ziel ist ja einfach auch die Komplexität beherrschbar zu machen. Besonderheit in der Automobilindustrie ist einfach, wir stecken ja in einer sehr intensiven Phase der Transformation und der Softwareanteil im Fahrzeug wird ja immer mehr und die dahinterstehende Toolchain und die fachlichen Prozesse und auch die Anforderungen von außen, was die Sicherheit angeht bei dem Software-Update-Management oder auch bei der Cybersecurity, die da eine sehr große Rolle spielt. Und um das einfach auch zukunftsorientiert auszurichten und auch vielleicht weniger in Zukunft dieses, oh Gott, hier haben wir ein Problem und da haben wir ein Problem lösen und das lösen müssen, hinzu, wie können wir noch besser werden und wie gestalten wir unsere Architektur proaktiv besser für die Zukunft. Das ist so eigentlich das Ziel von ERM, aber ja, so ehrlich muss man sein, da hat man noch ein bisschen Arbeit vor sich.
Ich wollte gerade fragen, ob das etwas ist, das ihr oft nochmal klären müsst. Deswegen, was machen wir hier eigentlich? Was bedeutet diese Transformation auch unter diesem Namen Enterprise Architecture Management? Wenn da nicht alle dasselbe drunter verstehen, kann ich mir denken, dass man immer und immer wieder Aufklärungsarbeit leisten muss?
Absolut. Also da hat sich in den letzten 6 Jahren, und das finde ich echt schön zu sehen, diese Entwicklung. Am Anfang war das ja noch ein sehr, sehr fremder Begriff. Es konnte niemand das so wirklich greifen. Und mittlerweile ist allen klar, das ist ein sehr wirkungsvolles Instrument für eine erfolgreiche Transformation. Aber eben in der Vorstellung, wie man das Ganze umsetzt, da gehen dann die Ideen noch etwas auseinander. Aber nicht schlimm. So bekommt man auch immer andere Perspektiven und andere Wahrnehmungen und erweitert ja auch so den Horizont. Das ist ja kein Konzept, das in Stein gemeißelt ist, sondern das entwickelt sich ja auch immer und immer weiter und das muss es auch, absolut. Und super spannend, wie auch die Kunden das wahrnehmen und wo die hinwollen oder hin müssen. Von dem her ist jedes Projekt auch immer mit großen Learnings verbunden und es ist super schön und super wertvoll.
Und du hast so schön alle gesagt und alle beinhaltet halt auch alle Management-Ebenen. Also das haben wir jetzt auch auf der ERM Connect-Konferenz auch immer wieder gehabt, dass alle einerseits natürlich das Management auch mit umfassen sollte. Also dass man diese Steuerung und Transparenz, die ich erhalten kann durch ERM als Vorteil aufzeigt und gleichzeitig aber auch quasi die Mitarbeitenden mitnimmt und ihnen eine Erleichterung für ihren Arbeitsalltag gibt.
Das heißt, es gibt euch eine Möglichkeit, nicht nur alle Sichtweisen mit einzubeziehen, sondern auch das ganze Konzept ständig weiterzuentwickeln und alle abzuholen.
Genau. Es ist auch, also ERM ist einfach auch etwas sehr Verbindendes. Also Unternehmensarchitektur verbindet verschiedene Perspektiven, verschiedene Hierarchieebenen, verschiedene Abteilungen. Deswegen ist uns auch, also kommen wir später in den anderen Learnings ja nochmal darauf, genau dieses Übergreifende, diesen Austausch, diese Vernetzung in der ERM ist deswegen auch so super relevant.
Liliana, wenn ich als Unternehmen Enterprise Architecture Management umsetzen möchte, wo starte ich da am besten? Das klingt so groß und das klingt so umfassend. Gibt es so eine Art Roadmap, wo ich starten kann?
Ich habe auch in unserem gemeinsamen Vortrag gesagt, ERM hat so eine riesige Toolbox. Das ist ein bisschen manchmal wie so ein Schweizer Taschenmesser. Man hat auf ganz viele Fragestellungen, könnte man eine passende Lösung aus diesem ERM-Methodenkasten rausziehen. Und deswegen ist da wichtig, immer am Anfang sich auch anzuschauen, was ist denn eigentlich überhaupt mein Problem? Was ist denn die Herausforderung? Wo will ich jetzt einen Mehrwert erzielen? Und darauf basierend dann zu starten. Und was ich jetzt vorhin auch schon gesagt habe, Business und IT immer mit einzubeziehen. Das heißt, dass ich nie in Anführungszeichen nur eine Prozessmodellierung, nur eine Prozessoptimierung mache, ohne auch auf die Applikationen dahinter zu schauen. Also dass es immer wichtig ist, quasi immer dieses Business und IT mitzudenken. Das heißt, wenn ich Prozesse modelliere oder wenn ich Business Capabilities aufnehme, dass ich dann zumindest auch immer die Applikationsbasis mit dazu anschaue, damit ich immer diese Verbindung habe zwischen diesen verschiedenen Ebenen. Aber es gibt jetzt nicht den einen heiligen Gral oder den einen Blueprint und dann sagt man, wenn ihr die drei Sachen macht, dann seid ihr in der Architektur spitze und dann läuft das alles. Sondern es geht wirklich immer sehr, sehr stark darum, wo ist der konkrete Bedarf, wo ist jetzt der Mehrwert, der sichtbar wird. Und da kommen wir eigentlich ja auch schon zu unserem zweiten Learning, nämlich genau, wie kann ich die richtige Balance finden zwischen schnelle erste Ergebnisse und Mehrwerte zu zeigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich quasi dann auch nicht in den Details zu verlieren oder so weit oben zu sein, dass man eine Perspektive hat, als würde man vom Mars stehen und irgendwie nach unten auf die Erde schauen, sondern genau das war auch das, was wir als zweites Learning nochmal mitgenommen haben.
Wie hast du denn das erlebt bei der APG, Susanne?
Genau, also wir haben tatsächlich da auch in den Projekten mit der Zeit einfach gelernt, so eine Standardreihenfolge einzuhalten, um einfach die richtigen Diskussionen zum richtigen Zeitpunkt zu führen. Sonst redet man viel über die Lösung, ohne eigentlich über das Problem nachgedacht zu haben. Und das hören wir tatsächlich oder haben wir sehr, sehr oft gehört, mittlerweile nicht mehr ganz so oft, aber die Wahrnehmung, ich kann die Software auch einfach kaufen. Warum sollte ich denn das jetzt erstmal alles abbilden? Ich kenne meine Prozesse und ich kenne auch meine Probleme. Ich kaufe die Software jetzt einfach direkt. Ich habe mir das schon angeguckt. Das ist die Lösung. Und da haben wir echt gelernt, den Kunden wirklich an die Hand zu nehmen und zu sagen, aber das ist nur deine Perspektive auf das Problem. Und vielleicht gibt es noch weitere Perspektiven oder in der Prozesskette viel weiter vorne Abhängigkeiten, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und wenn man da einfach mal einen Deep Dive macht und dann wirklich versucht, auch die ganzen Perspektiven und Stakeholder mal an einen Tisch zu holen und das Ganze auch aufzuzeichnen und ein bisschen zu visualisieren, da kommen dann schon viele, viele Erkenntnisse und Aha-Momente, was super schön ist. Im zweiten Schritt versuchen wir das dann immer auch in die Gesamtarchitektur entsprechend zu integrieren, um auch die Abhängigkeiten und die ganze Komplexität mal sichtbar zu machen. Es ist vielen nicht bewusst, was vielleicht alles dranhängt oder was mein abnehmender Geschäftsbereich vielleicht noch alles braucht oder warum er das so braucht. Und wenn ich das alles habe und das alles kenne, dann kann ich mir über die Lösung Gedanken machen. Und die Lösung, die löst dann auch mein Problem und passt auch noch ins große Ganze. Und da müssen wir eigentlich hin, weil die Notwendigkeit der durchgängigen Digitalisierung ist mittlerweile einfach ja nicht mehr zu bestreiten. Ne? Das ist ein Mindestmaß an Anforderungen, das wir alle haben sollten.
Ich kann mir auch denken, wenn man sich das ganz genau anschaut, was die Probleme sind, die Sichtweisen sind, dass die Lösung dann ja auf der Hand liegt und von allen mitgetragen werden kann.
Absolut, was den Change oder das Change Management einfach auch nochmal leichter macht, ne? Weil wenn es auch an der einen oder anderen Stelle zusätzlich noch ein Problem löst, kriege ich A, die Unterstützung vom Management und die Finanzierung entsprechend vielleicht nochmal leichter, aber auch die Mitarbeitenden, die mit dieser Lösung dann leben müssen, wenn sie wirklich wahrnehmen, dass das eine Erleichterung ist und ihr Alltag einfach nochmal flüssiger läuft, dann hole ich die ja viel leichter ab und krieg da viel leichter kommuniziert, dass das jetzt eine Verbesserung ist und dass Digitalisierung durchwegs was Positives sein kann.
Und ich spare mir den einen oder anderen Widerstand vielleicht, oder?
Absolut, absolut.
Als dritte Herausforderung sprecht ihr auch noch darüber, dass Enterprise Architecture Management eine moderne Organisationsform braucht. Wie würde denn so eine zukunftsfähige Organisationsform aussehen können und welche Elemente wurden da bei der APG erfolgreich umgesetzt?
Wir haben 2017 sozusagen nicht nur noch was thematisch etwas Neues gewagt im Sinne dieser ERM-Thematik im Geschäftsbereich, sondern auch eben organisatorisch. Die EFS hat uns da sehr intensiv begleitet, aber mit, wie man rückblickend auch jetzt nochmal sehen kann, sehr, sehr erfolgreich haben wir da ein Ergebnis geschaffen. Absolut, ja. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für diese Unterstützung. In dieser Zeit, es war nämlich gar nicht so einfach, ne? Das war was Neues fürs ganze Unternehmen. Wir haben es nur bei uns im Bereich eingeführt. Aber es wird schon auch skeptisch betrachtet, ne? Losgelöst. Wir haben keine strenge Hierarchie. Wir sind jetzt in Kreisen organisiert. Wir haben uns das ja auch alles selbst erarbeitet. Da gibt es eine Verfassung, die sozusagen die Leitplanken einmal definiert. Einen Leitstern ja sozusagen, einen Purpose haben wir für uns definiert. Und das war nicht einfach zu sagen, wo wollen wir denn hin und wo sehen wir uns und wo sind unsere Stärken? Und es war eine super spannende Reise, auch anspruchsvoll, keine Frage. Aber jetzt rückblickend kann ich hier mit einem Lächeln zurückblicken und sagen, das war der richtige Weg. Und es war auch gut, dass wir den Mut hatten, das so durchzuziehen. Es ist nach wie vor kein Selbstläufer und man muss sich da auch immer wieder erinnern, welche Grundsätze man damals gefasst hat und wonach wir leben und die Annahmen, die auch immer getroffen werden. Also man geht immer von einer positiven Grundannahme aus und man macht auch immer den Raum auf für alle Optionen und alle Ideen. Und das ist einfach eine unfassbar große Chance für jeden Einzelnen, sich da zu entwickeln in dieser Organisationsform, aber eben auch für das Thema. Also egal, vor welcher Herausforderung wir thematisch oder organisatorisch gestanden sind, wir haben das immer gemeistert. Und das ist super spannend zu sehen, wie sich so eine Organisation entwickeln kann, wenn man da den Raum dafür gibt. Disziplin ist da tatsächlich alles. Also man muss es wollen und man muss es auch durchziehen. Und dann hat es unfassbar viele, viele Mehrwerte. Auch fürs Unternehmen, weil man einfach ja an der Stelle Risiko minimiert. Ne? Wenn bei uns jemand sich entschließt, neue Wege zu gehen und die Firma zu verlassen, dann ist das persönlich vielleicht schade. Aber wir wissen, fürs Thema und für unsere Projekte hat das keine große Auswirkung. Wir kriegen das hin und wir meistern das auch alles. Und es ist super schön zu sehen eigentlich, wie sich das so ergeben hat.
Habt ihr euch dann ein Framework gehalten oder eine etablierte Methode? Oder habt ihr euch das selber geschaut, was geht und was nicht geht?
Es war tatsächlich eine gute Mischung aus verschiedenen Themen. Also wir haben uns schon grob an dem Thema Netzwerkorganisation, Selbstorganisation, auch holokratische Prinzipien orientiert. Und die aber angereichert damit, was es auch einfach für die APG persönlich braucht und auch für die einzelnen Reifegrade. Also was uns zum Beispiel wichtig war, die Susanne hat es schon wunderbar angesprochen, ist das Thema Purpose. Also was ist das, was uns gemeinsam motiviert als Team, als Gruppe? Wir haben auch Rollen definiert, die sehr viel Eigenverantwortung auch tragen. Damit genau das, was die Susanne auch angesprochen hat, nämlich möglich ist, dass jeder selber gestaltet, in seinem eigenen Bereich wirken kann und dass die Führungskraft definitiv auch eine wichtige Rolle hat, aber nicht dieses Bottleneck ist, bei der alle Entscheidungen dann irgendwie warten, bis die dann gefällt werden, damit ich weitermachen kann, sondern dass ich selber aktiv werden kann in meiner Rolle und auch in meinen Stärken und in meinen Kompetenzen einfach diesen Beitrag leisten kann. Des Weiteren, was die Susanne auch angesprochen hat, das Thema Verfassung, wo es darum ging, nochmal die Spielregeln für alle festzulegen und auch ein echtes Commitment dazu zu schaffen. Ja, und wir hatten beim Vortrag ein Gespräch, da haben wir uns welche gefragt, könnt ihr uns nicht die Spielregeln einfach zusenden? Dann können wir die einfach übernehmen. Und dann haben wir auch gesagt, so funktioniert das nicht. Das ist nicht so ein Stück Papier, wo ich einfach sage, finde ich gut beim Durchlesen, passt, unterzeichne ich. Sondern es geht darum, das wirklich selber zu erarbeiten, sich selber damit zu beschäftigen. Was sind denn meine Muster in der Zusammenarbeit? Und da steht eben nicht drinnen, wir wollen respektvoll und vertrauensvoll miteinander arbeiten. Da sagen alle, klar, machen wir sowieso. Sondern ebenso Prinzipien wie, wie wollen wir wirklich Entscheidungen gemeinsam fällen? Nach welchem Prinzip? Da haben wir zum Beispiel das Thema Safe Enough to Try oder nach Einwänden eingeführt, wo wir gesagt haben, es wird eben nicht immer die Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträgerin einfach sagen, ob wir rechts oder links gehen, sondern jemand macht einen Vorschlag, wir diskutieren den gemeinsam, wir hören Reaktionen von allen in dieser Runde an und werden dann schauen auf Basis von Einwänden, was wir integrieren und wenn es da keine schwerwiegenden Einwände gibt, dann probieren wir es einfach mal. Wir kommen ins Tun, wir kommen ins neue Sachen ausprobieren, ins Experiment. Also solche Themen stehen dann in der Verfassung eben drinnen und auch allgemein diese Meetingstruktur umzugestalten, war einfach ein Thema, der wir uns angenommen haben, um aus diesen Meetings, die quasi manchmal in so einer Popcorn-Haltung quasi stattfinden, wo man sich ein bisschen zurücklehnt und dann irgendwie so nett die anderen irgendwie erzählen lässt oder jeder berichtet so ein bisschen seiner Führungskraft, mehr in ein Miteinander, in ein Gestalten zu gehen. Und das waren so Eckpunkte, die quasi für die Netzwerkorganisation bei der APG tragend waren. Eben das Ganze dann nochmal erweitert um so ein Facilitatoren-Prinzip, wo wir verschiedene Facilitatoren ausgebildet haben, die das danach auch nachhaltig weiterhin einfach in der Organisation tragen können. Und das würde ich jetzt mal so als Säulen zusammenfassen der Netzwerkorganisation.
Das klingt, als ob da aber unterschiedliche Unternehmen mit diesen Fragestellungen oder wenn sie sich diese Fragestellungen stellen würden, mal sehr viele Vorteile davon kriegen würden, ohne gleich das ganze Ding umzustellen, sondern einfach mal zu sagen, was sind denn unsere Regeln, wie wollen wir denn miteinander umgehen, wie wollen wir denn Entscheidungen treffen, wie wollen wir denn unsere Meetings halten?
Das finde ich auch spannend. Vielleicht, Susanna, magst du noch ein bisschen erzählen, wie die anderen Abteilungen das auch wahrgenommen haben?
Sehr gerne. Ja, tatsächlich wird das sehr, sehr gespannt mitverfolgt und bei uns ist auch tatsächlich jeder in der Firma eingeladen, bei uns im Teammeeting mal teilzunehmen und sich das anzusehen. Und das wurde auch dankend angenommen und wir hatten jetzt auch schon die Gelegenheit, in Nachbarbereichen genau diese Meetingstrukturen in der operativen Ebene, also in der Projektarbeit, mitzugestalten und auszubauen. Und da konnten sehr, sehr viele Teams auch davon profitieren und die wenden das bis heute an. Die haben das natürlich auch angepasst und weiterentwickelt. Die haben für sich ihren Zyklus gefunden, wie oft sie die Meetings brauchen, welche festen Agendapunkte und welche variablen Agendapunkte damit aufgenommen werden. Aber sie konnten durchaus eine Verbesserung wahrnehmen. Denn in der Führungsebene kriegt man das schon immer wieder mit. Mein Teammeeting ist eine Frontalbeschallung. Wenn man es selbst zur Frontalbeschallung macht, braucht man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ja, und so konnten wir, ja, wie gesagt, in verschiedenen Fachbereichen das auch einmal so ausprobieren. Wir haben das einmal angewendet und gezeigt, wie das in der Grundstruktur bei uns läuft, und haben dann wirklich bedarfsgerecht einzelne Elemente ausgetauscht, umgebaut, auf deren Bedürfnisse, ja, mit Erfolg.
One size does not fit all.
Wenn man mehr über das Thema erfahren möchte, abgesehen von den Podcasts, die wir schon über Enterprise Architecture Management gemacht haben, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, darüber zu erfahren oder darüber in den Austausch zu gehen?
Ich glaube, zum einen mit dem Andreas Pirkner und dem Hannes Lischka gab es ja auch schon Podcast-Folgen. Gemeinsam machen wir ja auch die Enterprise Architecture Management Community in Wien, die auch regelmäßig so ungefähr einmal im Quartal stattfindet, wo wir verschiedene Unternehmensvertreter und Vertreterinnen von der Architekturabteilung zusammenbringen, um gemeinsam interaktiv einfach an Alltagsthemen zu arbeiten und wirklich einen Mehrwert zu schaffen für die Praxis, für jeden und jede, die daran teilnehmen möchte. Und da sind alle Podcast-ZuhörerInnen herzlich eingeladen. Am besten einfach auf LinkedIn bei der ERM-Community folgen oder mich auch gerne direkt anschreiben.
Wunderbar.
Ja, falls es Fragen gibt, wie wir das bei uns noch umgesetzt haben oder da Interesse besteht, dann auch mich gerne auf LinkedIn kontaktieren. Man findet mich, Susanna Stangl, Audi Planung GmbH.
Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit und eure wunderbaren Erfahrungen. Es war sehr erfrischend mit euch. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Danke auch nochmal an die Susanna, dass sie aus Ingolstadt extra angereist ist für diesen gemeinsamen Podcast und die gemeinsame Konferenz. Ja, mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder. Folgt uns doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schreibt uns auf podcast@ifs.at, wenn ihr Folgenwünsche habt oder Fragen zu unseren Podcasts.